Waldsport, das ausgefallene Sportstudio.
Diese Nachrichten. Schon wieder 10.000 Fälle. 20.000, 30.000, 40.000. Ich kann es nicht mehr ertragen. Die Zeitung? Nee, kann ich nicht mehr. Herzlich willkommen im ausgefallenen Sportstudio 2020. Meine andere Lieblingsband, die heißt Radiohead, die haben dieses Jahr geschrieben, so, das war also 2020, das Jahr, das nicht war. Und nichtsdestotrotz wollen wir euch heute im ausgefallenen Sportstudio, genauso wie letztes Jahr, nochmal an ein paar denkwürdige Momente der Sportgeschichte des Sportjahres 2020 zurückerinnern. Und auch wie letztes Jahr kann ich das dieses Jahr nur tun mit der Exzellenz des Münchner Merkurs. Hallo Günther Klein.
Ja, Martin, hallo. Danke für die schöne Einführung.
Bitte. Wie geht's dir, Günther?
Ach, mir geht's eigentlich ganz gut, ja. Man gewöhnt sich ja an diesen Trott des Corona-Jahres, an Homeoffice, an später Aufstehen. Ja, momentan ist es halt ein bisschen traurig, weil die Tage so kurz sind. Also es kann dann schon sein, dass man gearbeitet hat und dann ist es 5 Uhr, 6 Uhr abends und man war eigentlich noch gar nicht draußen. Und der Schrittzähler auf dem iPhone zeigt 150 Schritte an, die zwischen Küchentisch und Kaffeemaschine absolviert worden sind. Ja, aber man kann die Zeit natürlich nutzen. Ich bin da ganz pragmatisch. Man entdeckt dann auch neue Sportarten, wie ich momentan das Schneeschuhwandern, weil ja die Skigebiete in Österreich momentan unerreichbar sind und die in Deutschland geschlossen sind. Ja, deswegen sucht man sich Alternativen. Aber das sind Luxusprobleme und ich würde sagen, es geht mir und wahrscheinlich vielen anderen auch, auch wenn sie klagen, ganz gut, auch in diesem Jahr.
Du bist ja großer Skifahrer. Das fällt ja dieses Jahr aus. Oder warst du illegal in Österreich da in der Schlange?
Nein, ich war tatsächlich im Juni in Österreich beim Skifahren. Da ist der Hintergrund, dass ich die letzten Jahre immer eine Jahreskarte für alle Tiroler Skigebiete gekauft habe, weil dadurch das Skifahren einfach deutlich erschwinglicher wird, wenn man viel geht und immer eben nach Tirol geht. Ist übrigens auch Ischgl in der Karte mit dabei, aber auch so Kitzbühel, solche Skigebiete, auch viele kleine. Und am 15. März war ja der letzte Betriebstag. Diese Karte hätte allerdings noch 2 Monate gegolten und ich habe da mal so angefragt bei Tirol Snowcard, bei der Organisation. Und ich sagte, ja, mal abwarten, vielleicht verlängern wir sie, wenn die Skigebiete nochmal öffnen. Und es gibt ja tatsächlich das ganze Jahresskigebiet Hintertuxer Gletscher. Und der hat am 30. Mai dann wieder öffnen dürfen und war dann das einzige Skigebiet in den Alpen, das in Betrieb ging. Und die Tirol Snowcard ist tatsächlich bis Ende Juli verlängert worden. Und ich habe das zum Anlass genommen, was ich eigentlich seit vielen Jahren nicht mehr mache und bin tatsächlich im Sommer, im Juni dann dreimal noch zum Hintertuxer Gletscher gefahren. Zweimal war es wirklich ganz okay. Ja, beim ersten Mal waren auch kaum Leute da, eigentlich nur Österreicher. Beim zweiten Mal, eine Woche später, dann eigentlich schon wieder internationale Skiteams aus Slowenien zum Beispiel, weil es eben im Sommer einfach auch das Trainingszentrum ist für viele, die glauben, dass sie diese Schneetage brauchen. Und beim dritten Mal, da waren wir dann schon Ende Juni oder Anfang Juli, da ist dann einfach der Schnee zu schlecht geworden. Also dann siehst du in deiner Wetter-App schon, wenn es auf 3200 Meter Höhe nachts um 2, wenn es eigentlich am kältesten sein sollte, 4 Grad plus hat, dann kannst du dir auch mit meinen relativ geringen Physikkenntnissen ausrechnen, dass der Schnee nicht mehr besonders pulverig sein wird.
Für mich als Berliner ist das ja natürlich total böhmische Dörfer. Also hier ist der höchste Berg, glaube ich, irgendwie knapp über 100 Meter hoch, der Teufelsberg. Und der ist auch noch aufgeschüttet. Und Skifahren ist ja hier überhaupt nicht. Und mir dann vorzustellen, dass man dann so im Sommer noch irgendwo hochfährt und Ski fährt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, komm, Günther, lass uns schnell dieses Jahr zu Ende bringen. Es war ja doch ein Jahr mit sehr viel Entbehrungen und seltsamen Sportveranstaltungen und seltsamen Figuren. Und wir haben uns im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, über welche Gestalten und Ereignisse wie wir sprechen wollen. Es gibt auch nette Ereignisse dieses Jahr. Aber ich würde ganz kurz noch mal fragen, also das Sportjahr, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, da war ja, glaube ich, gerade so, dass die Bundesliga wieder losging oder kurz davor war. Wie war die Arbeit beim Merkur in der Zeit jetzt?
Ja, die spielt sich zu Hause ab. Die war am Anfang, war die insofern fordernd, als es plötzlich dieses Gerüst an Terminen nicht mehr gab. Ja, du hast als Sportjournalist natürlich schon so einen gewissen Rhythmus, der vom Kalender bestimmt wird. Du hast ein Spiel oder irgendein Event, du berichtest zuvor, dann berichtest du vom Event und dann drehst du dieses Event noch nach und das ist plötzlich weggefallen. Aber es haben sich dadurch viele andere Themen ergeben, eben im Zusammenhang mit der Pandemie, mit Fragen, die daraus entstanden sind, vom Bundesliga-Start zum Beispiel mit dem Sportpsychologen zu reden, der dann so eine Prognose abgibt, was wird dieses spezielle Ambiente, wo Spieler sich gar nicht berühren dürfen aus hygienischen Gründen, was wird es mit den Spielern machen, wie könnten diese Spiele verlaufen, wird es noch einen Heimvorteil geben oder mal mit einem Spezialisten für Insolvenzrecht zu sprechen, was steckt hinter der Insolvenz, wann ist sie gerechtfertigt, wie geht es in der Insolvenz weiter, weil ja doch viele Vereine in möglicher Nichterwartung von Fernsehgeldern ja angekündigt haben, dass sie dann von der Bildfläche verschwinden könnten. Also es haben sich dann viele interessante Themen ergeben. Es sind andere Sportler vielleicht in den Vordergrund gerückt. Bei mir war es Markus Schroth, ehemaliger Bundesliga-Profi, Karlsruhe SC, 1860 München, 1. FC Nürnberg. Mit ihm habe ich seit ein paar Jahren zu tun, weil der Extrembergläufer geworden ist, obwohl er eigentlich als Fußballer Invalide war. Und jetzt so gewaltige Läufe mit über 300 Kilometern absolviert. Und für den gab es auch keine Wettkämpfe. Und er hat dann im Karwendel, das ist bei uns in Bayern, ein sehr schönes Gebirge, das man sich mit Österreich teilt, hat er dann einfach für sich so ein Solo organisiert, das über, ich glaube, gut 120 Kilometer gegangen ist. Und da war er 31 Stunden unterwegs. Und ich war dann dabei, also an manchen Stellen, wo dann der Kurs zugänglich war, auch ein Team des bayerischen Fernsehens. Und da ist ein wunderschöner Beitrag draus entstanden für die Bergsteiger-Sendung Bergauf, Bergab. Und ja, solche Themen sind dann einfach in den Vordergrund gerückt. Und das war dann auch mal ganz schön, zwei Tage lang so einen Termin in den Bergen zu machen, in der Wildnis.
Das Karwendelgebirge fällt mir sofort ein, diese wunderschöne Eisenbahnstrecke von München über Garmisch, über Mittenwald rüber nach Innsbruck. Also
genau, das ist, da kommt man dann durchs Karwendel. Also so Mittenwald, Scharnitz, das sind so die Fixpunkte des Karwendels. Und das ist wirklich, ich kannte das, obwohl ich ja nicht weit davon entfernt lebe, eigentlich noch gar nicht, weil ich mehr dann meistens im Werdenfelserland war oder in Tirol, wenn ich irgendwie in die Berge gegangen bin. Aber das ist dort auch traumhaft schön. Das habe ich dann dadurch kennengelernt.
Traumhaft. Wirklich traumhaft. Also jeder, der mag, soll mal von München aus mit der Regionalbahn fahren, also wenn er wieder darf. Kostet einen Appel und ein Ei. Man fährt, glaube ich, 3 Stunden rüber nach Innsbruck und sieht eine atemberaubende Landschaft und fährt durch wahnsinnige Schluchten und macht total Spaß. Gut, jetzt lass uns mal auf das Jahr zurückschauen. Du hast das Paar des Jahres gewählt. Du hast ein letztes Interview vor Corona oder vor dem Lockdown in Normalität geführt und du hast mit der Eiskunstläuferin Sarah Hecken und Henry Hase, Eishockeyspieler bei den Augsburger Panthern, darüber gesprochen, wie unterschiedlich der Eissport in der jeweiligen Sportart sein kann und wie sehr beide Sportarten die Eisfläche kaputt machen. Und ja, du hast mir gesagt im Vorfeld, das ist für dich ein besonderes Interview gewesen. Erzähl mal ein bisschen mehr davon.
Ja, also zunächst mal, ich habe das ganz zufällig erfahren, dass die beiden zusammen sind. Also die hatten sich in Berlin kennengelernt. Also Henry Haas ist ein Berliner, der hat bei den Eisbären gespielt lange Zeit, war auch im Nachwuchs. Und die Sarah Hecken war mal die jüngste deutsche Meisterin im Eiskunstlauf. Die kommt zu eher aus der Gegend Mannheim, aber ist eben wegen der Trainingsmöglichkeiten ist sie nach Berlin gegangen. War dort im Internat in Hohenschönhausen und wie das Leben so spielt, die haben sich da kennen und lieben gelernt und seitdem gehen sie den Weg zusammen. Die Sarah hat, weil beim Eiskunstlauf eben jetzt keine Karriere hat, die in die hohen 20er oder in die 30er reingeht, normal, hat die dann irgendwann auch wegen Verletzungen aufgehört. Und Henry spielt seit 3 Jahren gleich mittlerweile jetzt bei den Augsburger Panthern, ist wirklich ein Riesentyp, ein ganz unkomplizierter Eishockeyspieler. Er ist eigentlich erst Mitte 20, aber der wirkt so, der hat so irgendwie so eine Lebenserfahrung wie ein 40, 45-Jähriger. Also ein sehr angenehmer Mensch. Und ich wusste also, dass die beiden zusammen sind. Und ich kannte auch die Ressentiments, die vor allem immer die Eishockeyspieler den Eiskunstläufern entgegenbringen. Also Kringeldreher, Kunstbohrer, ihr macht sonst immer das Eis kaputt, das hat man oft genug gehört. Und für mich war es einfach mal so eine Idee, mit den beiden so ein Gespräch zu führen, wo sie sich auch so ein bisschen hochnehmen. Und ich wollte es auch gut platzieren vom Termin her. Und das erschien mir so die ganz ideal, der zweite oder der erste Samstag im März, das war der 7. März, weil wir da mal so Hintergrundzeiten haben. Und am 10. März, ein Dienstag, die Pre-Playoffs mit Augsburg losgehen sollten. Und kurz darauf auch die Weltmeisterschaft im Eiskunstlauf, ja, über die ich Sarah dann auch bat, irgendwie was zu sagen. Das war jetzt in der ersten Märzwoche, ein Mittwoch, den man sich dann noch getroffen hat, ganz normal. Also man wusste damals, dass wohl irgendwas kommt. Es war aber unklar, was da auf einen zukommt. Also an diesem Tag, an dem Mittwoch, hatte ich 2 Interviewtermine. Das erste war beim FC Augsburg, der vor dem Spiel gegen den FC Bayern stand. Da habe ich ein Interview mit Martin Schmidt geführt, dem Trainer. Es war dann sein letztes Interview, weil er nach der 0-2 Niederlage bei den Bayern gefeuert worden ist. Da hat man sich noch ganz normal die Hand gegeben, zumindest in Augsburg. Also ich habe dem Martin Schmidt die Hand gegeben. Andreas Lute habe ich die Hand geschüttelt, der da gerade des Weges kam, also euer Union-Torhüter jetzt. Und danach fuhr ich zur Geschäftsstelle Augsburger Panther, wo ich dann Henry und Sarah traf. Und das war ein Interview, wie es eigentlich 2 Wochen später in dem Rahmen nicht mehr vorstellbar gewesen wäre. Wir saßen da, die beiden, ihr kleiner Sohn und ich, wir saßen da also in so einem Raum mit vielleicht 10, 12 Quadratmetern. Alle zusammen nahmen am Tisch, man hat sich die Hände gereicht, ja, die Aerosole sind durch den Raum geflogen, weil Henry sehr laut spricht. Und es war ein sehr amüsantes Gespräch. Also wir saßen da 1 Stunde oder 1,5 und ja, das wäre heute dann nicht mehr vorstellbar gewesen. Das waren auch tatsächlich so die letzten Handschläge, die ich noch so bewusst gesetzt habe und entgegengenommen habe. Es gab dann im Oktober einen Handschlag mit Christoph Daum, dem konnte ich nicht ausweichen, da war ich zu perplex. Bin aber danach dann gleich zur Toilette gegangen und habe mir die Hände desinfiziert. Was jetzt nicht mit Christoph Daum zu tun hat, sondern mit der Tatsache, dass man eben Menschen momentan nicht die Hand geben sollte.
Na klar. Schöne Vorstellung, aber damit streifst du ja ganz kurz auch über das Thema Doppelpass. Hast du auch am Anfang September dann den 25. Geburtstag mitgefeiert? Also zu Hause dann wahrscheinlich, ne, im Weißbier, was dir deine Frau über den Schoß gekippt hat oder so?
Es gab 2 Doppelpass-Jubiläen und das fiel ja auch in die Corona-Zeit rein. Die 1000. Sendung, das war dann die erste, die diese Restriktionen hatte. Die war, glaube ich, am 15. März, als dann das Land schon ziemlich runtergefahren war. Und es durften dann keine Zuschauer zum Doppelpass. Also die saßen da im Hilton am Münchner Airport, haben dann mit, glaube ich, 7 Gästen, die noch eng beieinander saßen, haben die da ihr Jubiläum gefeiert, 1000. Ausgabe. Und die war halt so ganz anders als die 999 zuvor. Und das 2. Jubiläum war dann 25 Jahre Doppelpass. Da konnte ich dann eigentlich die gleiche Geschichte, die anderen gleiche Geschichte konnte ich dann nochmal schreiben, die ich zum 1000. geschrieben habe. Und beim 25-jährigen Jubiläum war es tatsächlich so, dass die dann nach einigen Monaten, die sie dann aus dem Studio gesendet haben, über das wir nachher noch sprechen werden, über dieses Studio, sind sie dann wieder zurück ins, ins Hotel, in die Lobby dort und durften tatsächlich, ich glaube, 45 Zuschauer reinlassen. Also das war die vorübergehende Rückkehr des Stammtischpublikums zum Doppelpass.
War das dieses Plaza Media Broadcasting Center, von dem du da sprechen wirst?
Ja, das hat, wobei das eigentlich noch einen anderen Namen hat, der weit weniger prunkvoll klingt.
Wir kriegen jetzt den Bogen nochmal zum Eiskunstlauf und Eishockey zurück. Ich glaube, wir machen es einfach knallhart. Also das Eishockey hat ja dann die absolute Vollbremsung hingelegt, die Saison abgebrochen, nicht mal einen Meister gekürt, was bei Playoffs natürlich auch anders als bei einer Bundesliga, hätte man die abgebrochen, hätte man gesagt, ja, wahrscheinlich die erste Mannschaft, die auf der Tabelle oben steht, oder man nimmt einen Quotienten oder irgendwas heraus. Beim Eishockey ging das gar nicht. Und ja, Eiskunstlauf, auch Individualsport, hat ja dann auch eine Vollbremsung erfahren. Und ich habe mir dein Interview mit den beiden mal durchgelesen und da ging mir durch den Kopf, als sie sagte, ja, weil man kann ja dann vielleicht später bei Holiday on Ice eine Karriere fortsetzen, dann muss man aber 8 Monate im Jahr bereit sein, unterwegs zu sein, auf Kreuzfahrtschiffen zu fahren und so weiter. Aber selbst diese Option ist ja jetzt nun total tot für Sportler wie Eiskunstläufer. Hast du im Nachgang nochmal mit beiden sprechen können und wie sich so die Situation jetzt aktuell darstellt?
Nein, habe ich jetzt nicht mehr. Also die beiden hatten ja im Sommer auch was anderes zu tun. Die haben jetzt ihre Verbindung legalisiert, wie man in Bayern so sagt. Die haben jetzt dann geheiratet und sind jetzt also offiziell ein Ehepaar. Und ja, also Henry, da weiß ich es halt, dass er so im Wartestand war den Sommer über, dass er teilweise mit anderen Spielern dann sich so Eiszeit angemietet hat, weil er in Kurzarbeit war und der Verein, die Panther, nichts anbieten durften. Ja, und dass er sich eben freut, dass es jetzt wieder losgeht. Aber klar, der hat natürlich die Ungewissheit gespürt, ob's weitergeht. Ja, aber die konnte er zumindest mit anderen dann teilen. Ich glaube, im Eiskunstlauf ist es so, dass auch schon wieder sehr viel abgesagt worden ist. Ich habe da auch gar nicht so den Überblick genau, wer jetzt da trainieren darf. Das ist ja im Eishockey auch so eigentlich kaum nachzuvollziehen, ja, welche Ligen da jetzt spielen dürfen und welche nicht. Also dass die Oberliga ist ja noch als Profiliga eingeordnet worden, obwohl dort also bei vielen Vereinen sicher der Großteil der Mannschaft nicht vom Eishockey lebt, sondern das so ein Zubrot ist. Die Frauenbundesliga, in der die Sportsoldatinnen gut abgesichert sind, die in der Nationalmannschaft spielen, aber die meisten ja eher Geld mitbringen, um zu spielen. Die sind auch als Profis eingestuft worden. In den Nachwuchsligen ist es so, dass Kaderspieler trainieren dürfen. Ja, aber es ist kein Spielbetrieb seit Anfang November. Also es ist so ein Mischmasch, der wirklich schwer zu durchschauen ist. Und beim Eiskunstlauf hat man auch schon gehört, dass die ersten Veranstaltungen des neuen Winters jetzt auch schon wieder abgesagt worden sind.
Zum Thema Eishockey-Start der DEL, dein Kommentar so, wie findest du so die ersten Spiele, wie kommt das bei dir so an?
Also im Fernsehen geht's, ja. Ich habe mir aus Neugierde schon im August, September, als die NHL ihr Finalturnier in der Bubble in Edmonton und zuvor Toronto noch gespielt hat, da habe ich mir so einen Internetzugang besorgt, also auf alle möglichen Spiele, habe am Anfang auch, als es volle Programm noch war und man das bei uns zu Tageszeiten und nicht zu Nachtzeiten noch sehen konnte, haben wir viel angeschaut und die haben das echt gut gemacht. Ja, also mit den Möglichkeiten, viele Kameras, kannst die Perspektive der Kameras ja auch so einstellen, dass du dich wirklich aufs Spiel konzentrierst und wenig von der Umgebung hast. Und so perfekt ist es in Deutschland zwar nicht, aber trotzdem, man findet irgendwie so einen Zugang, sich auf das Spiel dann zu konzentrieren. Ich habe auch im Stadion einige Geisterspiele gesehen. Ich finde es im Fußball trauriger, weil es halt dort so. Ja. Du merkst, wie viel leerer Raum dort ist. Ein Stadion ist halt, ein Stadion im Eissport ist doch ein bisschen kleiner und intimer, wenn es jetzt nicht gerade die Köln-Arena ist, aber wenn wir jetzt vom normalen Stadion mit 6.000 Plätzen etwa ausgehen, ja, dann, wenn man das ein bisschen herrichtet, wie die Münchner zum Beispiel das machen, ihre Nordkurve, so ein großes Bild aufziehen mit den Fans, dann ist auch die Optik ganz okay. Die legen auch so einen Soundteppich dazu. Die haben ihren Stadionsprecher da, machen Einlaufshow, Lichtshow, Torjingle und so weiter. Ja, also es geht, ja. Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was der Normalzustand ist, aber man kann es halbwegs ertragen.
Ja, ich habe gestern Iserlohn gegen Wolfsburg gesehen, was nebenbei am Ende auch noch ein relativ interessantes Spiel war. Also im letzten Drittel fehlen, glaube ich, 7 Tore oder so. Oder 6, 7 Tore. Und ja, die übliche Dorfdisco-Techno-Musik lief die ganze Zeit noch weiter. Und aber das Spiel an sich, ja, lebt halt dann doch schon durch den Sound auf dem Eis, der Schlittschuhe, das Abstoppen, die Schüsse. Also das war schon, finde ich, ganz ansehnlich. Aber natürlich, klar, Fans fehlen an allen Ecken und Enden. Und beim Fußball, das... Ich habe ja im Urlaub diese Soundspur gehabt beim Champions-League-Finale, waren wir in Frankreich und da wurden dann im französischen frei empfangbaren Fernsehen wurden dann diese Fangesänge von PSG und Bayern eingespielt. Das war schon ein bisschen komisch und albern. Hoffen wir mal, dass die Saison auch zu Ende gespielt werden kann. Im Moment sieht das ja ganz gut aus, wobei, wenn man jetzt die U20-Eishockey-Nationalmannschaft sieht, die jetzt mit 8 Corona-Fällen in Kanada gerade Eishockey spielt, sieht man auch, wenn ein Kader dezimiert ist, wie man da sportlich verzerrte Ergebnisse bekommt. Ich glaube jetzt 2-16 gegen Kanada war das, glaube ich.
Ja.
Hast du das gesehen? Ja, und
ich habe die Zusammenfassung gesehen, weil es kam ja nachts um 0 Uhr, wollte ich dann doch nicht. Am Tag zuvor hatten sie ja 3-5 gegen Finnland gespielt, also ein sehr achtbares Ergebnis erzielt. Und das ist natürlich auch das Problem, diese Back-to-Back-Games, dass die sehr fordernd sind. Und wenn man dann mit einer reduzierten Mannschaft, die eh ein paar Ausfälle hatte, da reingeht und ja auch bedenken muss, dass die Spieler, die auf dem Eis standen, bis auf 6 Stück, die schon im Vorfeld zwischen September und November die Infektion durchzustehen hatten, dass die ja über eine Woche auf den Hotelzimmern festsaßen und da nur ein bisschen Ergometer fahren konnten, dann erklärt das natürlich vieles, was zustande kommt. Abgesehen davon, es war natürlich einfach schlechtes Verhalten, Überforderung in vielen Fällen, Torhüter, die völlig überfordert und bodenlos waren. Also man hat offensichtlich in dem Jahrgang jetzt dann auch nicht die großen Torhütertalente. Und da kommt dann so ein Ergebnis einmal zustande.
Wo wir jetzt schon beim Eis sind. 2020 war auch der Todesstoß für irrationale, hochtrabende und realitätsfremde Westberliner Sehnsuchtsträumereien. Der ECC Preußen, letzte Saison noch in der Regionalliga Ost, war vor 2 Jahren gefühlt noch auf dem Weg in die Galaxie zurück zu den Eisbären, also erste Liga und volle Hallen und Playoffs in der DEL. Also da wurde schon vor 2 Jahren in einem Interview mit Klaus Vetter vom Tagesspiegel von Freiluftspielen im Olympiastadion geträumt und eigentlich seit dem Tod der Capitals, ja, ist da irgendwie auch mental nicht mehr viel passiert. Also immer noch denkt man, man gehört eigentlich in die Belle Etage des Eishockeys, aber der Alltag war halt Regionalliga Ost und am Ende gingen nicht nur die Kräfte, sondern auch mal wieder das Geld aus und man ging in Insolvenz und man wurde aus dem Vereinsregister ausgetragen und man erlebte den Exit, quasi den, ich habe es mal genannt, den Preuxit auf Raten. Und Schuld war am Schluss natürlich wieder mal alle anderen und DEB oder Vorgänger im Amt und Pleiten, Pech und Pannen. Und auf Facebook kann man einen interessanten Artikel lesen vom Kommentar vom ehemaligen Vorstand Carsten Zimmermann, der im Hintergrund quasi immer noch die Webseite gepflegt hat, Facebook gemacht hat und so, aber eigentlich keine Macht mehr im Verein hatte. Aber er ließ es sich nicht nehmen, dann noch mal ein paar Sätze zu schreiben. Ist ein langer Text. Am Ende sagt er aber einen Satz, der passt. Fakt ist, der Verein wurde ruiniert, sonst wäre er noch da. So, und nun schließlich der ECC Preußen oder beziehungsweise die Regionalligamannschaft der Preußen den Berliner Schlittschuhclub an. Den kennst du ja auch noch. Und Irgendwie klingen die anderen Worte von Zimmermann immer noch sehr düster, wenn man so an den Hochmut der Westberliner Eishockeyvereine denkt. Er sagt, mir persönlich ist es eine Freude, dass die funktionierenden Teile der Preußen dazu beitragen können, dem Berliner Schlittschuhclub neues Leben einzuhauchen. Und da frage ich mich manchmal, will man das eigentlich noch oder kann man nicht sagen, das klappt in Westberlin nicht mehr?
Ja, so ist es wohl. Ich denke, dass die Stadt mittlerweile die Eisbären angenommen hat als ihren Club. Ich glaube, 30 Jahre nach Mauerfall sollte man nicht mehr so stark unterscheiden zwischen Ost und West. Und die Eisbären sind ja in ihren Wurzeln noch der Ostclub. Merkt man ja daran, dass die Fans mindestens einmal pro Spiel dann noch ihr Dynamo einstimmen. Aber sie haben halt eigentlich ein klassisch westliches, kapitalistisches Investorenmodell. Ja, also muss man bevor die Augen nicht verschließen, ein Investor aus den USA, der das Eishockey-Team als Teil einer Verwertungskette seiner Arena sieht. Also im Grunde wurde da das umgesetzt, was ja, sich die Berlin Capitals oder die Devils oder die BSC Preußen ja eigentlich immer erträumt haben. Also ich habe mal in den frühen 90er oder waren es die späten 80er Jahren mal ein Streitgespräch mit Stefan Metz geführt. Der war damals Manager bei den Preußen und der sagte, sie können davon ausgehen, 100%, dass Berlin in den nächsten Jahren mal deutscher Meister wird. Das ist völlig unausweichlich, weil einfach halt die Stadt für so attraktiv hielt und das, was da alles an möglichen Geldern abzukassieren ist für einen Verein, so immens, dass also daran gar kein Weg vorbeiführen wird. Also der hat sicher nicht daran gedacht, dass sich dann die Wette in seinem Sinne erfüllen würde, aber mit dem anderen Club, mit den bettelarmen Eisbären, die als Dynamo ja in der Nachwendezeit ja wirklich zu kämpfen hatten, dass sie überhaupt da durch die ersten Jahre kommen und nicht aus der Liga rausfliegen. Also das war, glaube ich, die ursprüngliche Absicht war dann eine ganz andere von westlicher Seite. Also da sah man sich schon deutlich im Vorteil. Aber die Zeiten sind einfach vorbei. Es ist früher so gewesen, dass Berlin West halt ein richtiger Standortvorteil war im Eishockey. Du hattest die Zuwendung in der Spielbank, die ja ihre Überschüsse dann irgendwie in gesellschaftlich relevante Bereiche weiterreichen musste. Und du hast die schöne Situation gehabt, dass Spieler gern nach Berlin gegangen sind, weil sie sich dadurch um den Wehrdienst, muss man sagen können, drücken konnten. Ja, das war halt der Königsweg, dass du nicht deine 12, 15 oder 18 Monate zum Bund musstest, was natürlich keiner gerne gemacht hat. Ja, und Berlin war halt auch als Stadt schon in den 70er, 80er Jahren eigentlich attraktiv und der Verein hat eine gewisse Macht gehabt. Das hat mir einer seiner ehemaligen Trainer erzählt. Der sagte das so wunderschön. Schiedsrichter sind auch sehr gerne nach Berlin gekommen, weil du bist dort immer am Tag zuvor angereist, hast eine Hotelübernachtung bekommen. Und es konnte sein, dass es dann plötzlich spät abends noch an der Hotelzimmertür geklopft hat und der Schiedsrichter hat geöffnet und so also ich zitiere jetzt den damaligen Trainer, er hat ins Tal der Freuden geblickt. Und das war also für die Heimbilanz des Berliner Schlittschuhclubs oder des BSC Preußen, war das eher förderlich, als es jetzt hinderlich gewesen wäre.
Aber wie erklärst du dir das, dass sowohl damals der Berliner Schlittschuhclub, nachdem auch der Sportpalast dann abgerissen wurde und man in die Jaffee-Straße gezogen ist, als später dann halt auch der BSC Preußen, als dann die Capitals mit Axel Banghardt und später mit Egon Banghardt, die Capitals und dann alle anderen Nachfolgevereine immer auf so einer anderen Frequenz gefunkt haben. Also immer irgendwie dachten, wir sind die Allergrößten. Wie erklärst du dir das? So über Generationen, über Vereine, über Menschen hinaus, liegt das an West-Berlin und an, dass man irgendwie, keine Ahnung, isoliert war vom Rest des Landes oder woran liegt das?
Kann sein und man war natürlich auch sehr erfolgreich. Ja. Der Berliner Schiedsrichterclub ist, glaube ich, immer noch der Rekordhalter nach Meistertiteln. Man hat halt die neben dem EV Füssen die glorreichste Geschichte, die halt wirklich jetzt schon 100 Jahre zurückreicht. Also da kannst du anfangen mit Gustav Jänicke als großem Berliner Spieler und das ist halt einfach so eine Berliner Sportart, genauso wie es eigentlich eine bayerische Sportart ist. Also die beiden Regionen können sich da um eigentlich die Ursprünge und um die Kernkompetenz im Eishockey streiten. Und natürlich hängst du dran, Füssen hängt auch immer noch dran. Also die spielen in der Oberliga, sind heilfroh, aber die tragen natürlich ihre Geschichte nach wie vor sich her, genauso wie jeder bayerische Traditionsclub das irgendwo im Kopf hat, dass es mal wieder so werden soll, wie es mal war. Ja, also der EC Bad Tölz, der jetzt in der DL2 spielt, der hat auch einen Investor, jetzt würde ich mal sagen, einer, der da in Belgien schon zu einer Haftstrafe verurteilt ist, mit seiner Company, die vielleicht ein bisschen unsaubere Geschäfte macht, der spricht ja auch von der Deutschen Meisterschaft 2026 und gibt da tatsächlich auch viel Geld rein in das Projekt. Also ohne den können die wahrscheinlich auch nicht DL2 spielen. Also diesen Traum, die Tradition wieder zu beleben, den haben einfach sehr viele. Und ich finde es auch reizvoll, wenn du siehst, es gibt irgendwie noch so ein Konstrukt, das Berliner Schlittschuhclub heißt. Ja, ist das sich an die großen Zeiten erinnert. Genauso wie es schön ist, dass eben noch den ESV Kaufbeuren gibt, den EV Landshut, den EC Bad Tölz, den EV Füssen, den SC Rissersee.
Ja, gerade
Rissersee. Steckt den Menschen drin, ja.
Mhm. Ich war im Mai war ich in München, da sind wir dann auch mal nach Garmisch gefahren, weil ich unbedingt mal das Olympia-Eisstadion da sehen wollte. Oder wie heißt das nochmal?
Ja, Olympia-Eissportzentrum.
Genau, und tatsächlich, wenn man da um die Halle herumläuft, das riecht nach Historie. Also es ist schon sehr reizvoll, wenn man dann irgendwie dann direkt an dem Fuß der Alpen steht. Und man hat ja Olympische Spiele dort gehabt. Also da kann ich schon verstehen, dass man da irgendwie so zurückblickt und sagt, naja, das war ja mal schön, aber dass man dann ernsthaft glaubt, in Bad Tölz oder jetzt in West-Berlin, jetzt gut, das ist jetzt hoffentlich endlich mal tot, dass es da irgendwie dann doch nochmal nach oben geht, auch gerade in den jetzigen Zeiten, wenn man sieht, wie schwer es ist, auch überhaupt in die deutsche Eishockey-Liga zu kommen, ist doch Wahnsinn.
Ja, aber es ist halt auch nicht ganz ausgeschlossen. Es gibt ja immer wieder Fälle von Clubs, die da nach oben kommen. Ingolstadt hat jetzt keine große Historie. Bremerhaven hat zwar eine lange Geschichte, die sich aber halt außerhalb der höchsten Liga abgespielt hat. Straubing war ja auch noch nie in der ersten Liga, bis die dann halt mal in dem Jahrtausend reinkamen. Also man kann schon was etablieren. Das ist halt immer eine Frage des Geldes mittlerweile. Also siehe München, ja, also da brauchst du nicht groß Zuschauer, wenn du eben denjenigen im Hintergrund hast, der das alles absichert. Und ist im Grunde bei den Eisbären ja auch so. Die Eisbären könnten unter normalen Umständen nicht DL spielen. Also die können sich das nicht finanzieren. Die leben halt von der Patronatserklärung der Anschützgruppe. Das steht ja auch in den Jahresberichten im Bundesanzeiger drin, dass dieser Club im Grunde Insolvenzantrag stellen müsste. Wäre dann nicht die Absicherung durch die Anschützgruppe aus Los Angeles, die eben sagt, ich brauche das Team für meine Halle und ich werde jedes Defizit ausgleichen, das dieses Team dann macht und dann geht es natürlich.
Verschieben wir mal das Thema Eishockey jetzt in die Zukunft und warten mal ab, wie es jetzt weitergeht, wenn irgendwie irgendwann doch mal Corona vorbei sein sollte und wie groß der Schutthaufen ist, den Corona da angerichtet hat. Wie gesagt, Aufstieg ist oder Abstieg ist jetzt erstmal abgesagt für diese Saison. Man kann vielleicht aufsteigen. Auch nur drei Teams, glaube ich, haben sich gemeldet, um aufsteigen zu können. Verschieben wir das mal in die Zukunft. Und verschieben ist auch ein gutes Wort. Wir haben den Verschieber des Jahres, den du uns jetzt vorstellst. 2020 war das Jahr des Verschiebens, Verlegens, Aufschiebens. Man denke nur an die paneuropäische Fußball-Europameisterschaft, die eigentlich ursprünglich in 13, dann in 12 Ländern stattfinden sollte. Nicht zu vergessen, Olympia in Tokio, die nächstes Jahr Olympia 2020 in 2021 dann gehen wollen unter Corona-Bedingungen. Überhaupt hat man in Tokio erst sehr spät den Ernst der Lage erkannt oder auch das IOC, dass das mit Olympia dies Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach nichts werden wird. Gut, jetzt ist es verschoben. Und du hast aber noch ganz, ganz andere Sportarten im Kopf, die verschoben wurden, die neu terminiert wurden. Und da gab es auch ein paar Kuriositäten. Berichte doch mal darüber.
Ja, ich denke da vor allem an den Radsport und an das Laufen. Für die Radsportler war es, das habe ich noch in einem Interview gelesen, eine extrem anstrengende Saison. Also die bauen ihr Jahr natürlich so auf, dass sie aus dem Winter rauskommen. Dann fahren sie, glaube ich, irgendwo in Australien oder in Dubai fahren sie dann die ersten Rundfahrten und dann denken sie halt an die Frühjahrsklassiker und irgendwann so Juli geht es mit der Tour de France los. Und die wussten natürlich überhaupt nicht, als dann so im März, April der ganze Sportbetrieb zum Erliegen gekommen ist, wie es dann für sie weitergehen wird, wann da der erste Einsatz wird, wird die Tour de France programmgemäß stattfinden. Also die haben eigentlich das ganze Jahr auf höchstem Niveau trainiert, weil die ständig bereit sein mussten. Aber es ist ja bei denen wirklich dann alles, es ist eigentlich nichts, kaum was abgesagt worden. Es ist alles nur einfach nach hinten verschoben worden. Und die Tour de France, die hat zum Beispiel mein Jahr total durcheinander gebracht. Also für mich gehörte das einfach dazu, im Juli, wenn ich frei gehabt habe, am Vormittag selbst Radfahren zu gehen und dann am Nachmittag irgendwie die Bergankunft zu sehen. Und die ging im September los, statt im Juli, die Tour de France. Und gleich danach war dann auch der Giro durch Italien. Und der Giro und die Vuelta haben sich sogar überschnitten. Also der Giro war noch nicht zu Ende, da hat die Vuelta schon begonnen. Und gleichzeitig haben auch dann so die ganzen Frühjahrsklassiker, die haben auch im Herbst stattgefunden, weil wir einfach nicht darauf verzichten wollten, weil für viele Veranstalter das einfach die einzige Veranstaltung im ganzen Jahr ist und an der eben alles hängt. Ja? Die ganze Einnahmensituation durch Werbung, durch die verkauften Fernsehrechte. Und so gab es eben im zweiten Halbjahr gab es eine unglaubliche Ballung. Ja, da war dann irgendwie gleichzeitig Flandern-Rundfahrt und irgendwie Tour de France. Also ich weiß es gar nicht mehr, man konnte es gar nicht mehr auseinanderklamüsern.
Es war wirklich, es war wirklich eine ganze Menge. Ich erinnere mich auch
daran. Ja, also ständiges Rad gefahren worden. Und so ähnlich war es auch mit den Laufwettbewerben. Ja. Du hast im Laufen, ich nehme jetzt mal den Marathon, hast ja zwei Saisonabschnitte. Das Frühjahr, April bis Mitte, Ende Mai und den Herbst, beginnend September bis Ende Oktober. Und weil es eben einfach klimatisch so gesetzt ist, dass in dem Zeitraum das Laufen dann am gefahrlosesten ist, weil du kannst ja die Leute im August in die Hitze reinschicken. Und du willst ja auch für die Spitze und für die guten Zeiten brauchst du auch gute Bedingungen. Und die findet man halt im frühen Frühjahr und im etwas späteren Herbst. Also Berlin mit Ende September hat ja dann immer die Weltrekordzeit in der Regel. Ja, und bei den Frühjahrsmarathons, da war jetzt halt ganz plötzlich die Frage, also wenn man sich nicht treffen soll, privat mit 5 Leuten, dann ist natürlich auch schwer möglich, dass jetzt in Hamburg 10.000 Leute in einem Startblock stehen. Und das war interessant zu beobachten, wie reagieren die Marathonveranstalter. Die aus dem Frühjahr haben eigentlich alle erstmal in den Herbst verschoben. Und da war ich schon klar, du hast für Herbst einen Kalender. Da ist die Frage, wer soll es noch laufen? Ja? Weil dadurch reduzierst du auch dein Teilnehmerfeld nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite. Und du lebst halt auch von den Stadtgeldern, die du in der Breite kassierst, von großen Feldern, von Leuten, die auf deine Marathonmesse gehen. Und da wird jetzt einer, der im Frühjahr so einen Herbstmarathon läuft, der wird deswegen nicht im Herbst 2 Marathons laufen. Also der wird nicht am 8. und am 22. Oktober in die Stadt gehen, weil er das gar nicht verkraftet. Und so kam es eigentlich schon zu einer Ballung im Herbst. Und dann ging es eben auf den Herbst zu. Und dann haben eigentlich die Ersten, die im Frühjahrsmarathon auf Herbst verlegt haben, haben dann schon abgesagt. Die im Herbst haben gesagt, naja, gehen wir vielleicht ein bisschen nach hinten. Dann hat Berlin gesagt, also wir können unser Datum nicht halten, haben ihn allerdings auch noch nicht definitiv abgesagt, weil sie halt doch noch gehofft haben, dass es vielleicht im November mal funktionieren würde. Weil klar, bei 40.000 Startern und bei Inlineskatern, die noch dazukommen und bei Handbikern, Da willst du das halt einfach mitnehmen, ja, weil diese GmbH, das SC Charlottenburg, einfach davon lebt, das durchzuziehen. Ja, und es kamen dann die ersten Konzepte. Also ich weiß noch, der München-Marathon, der ist jetzt nicht der ganz große Marathon, aber der steht auf sehr soliden Beinen, hat mal Generali als Hauptsponsor. Die haben dann ein Konzept ausgearbeitet, das den Charakter des Laufs völlig verändert hätte. Also beim Marathon laufen halt vielleicht in zwei, drei Blöcken, um der Masse Herr zu werden, laufen halt alle gemeinsam los. Ja? Du hast einen Chip und in dem Moment, wo du über die Startlinie gehst, löst halt der Chip deine Zeit aus, du bekommst die individuelle Zeit. Aber wenn du hinten im Startblock stehst, dann bist du vielleicht mit dem, der vorne im Startblock ist, bis Minute auseinander. Und im Grunde ist es so, wenn du über die Ziellinie dann gehst, dann weißt du eigentlich, du bist jetzt vor dem in der Zeit auch, der 5 Meter hinter dir da ankommt. Und jetzt hatten sie so ein neues Konzept mit einer Startampel, also dass man da in 2 Meter Abstand stehen muss und alle paar Sekunden schickt die Ampel dann jemanden auf die Strecke. Es wäre ein Einzelstart gewesen und schon der Einzelstart hätte so lange gedauert, dass der letzte noch gar nicht losgelaufen wäre, wenn der Spitzenathlet schon angekommen wäre. Und das verändert natürlich auch diesen Charakter von der Veranstaltung. Ja, du wirst halt dann einfach sagen, ja, ich bin in Berlin mitgelaufen, da ist ein Weltrekord gelaufen worden und ich habe den vor mir hergetrieben. Ja, und das kannst du dann halt nicht mehr sagen, wenn du dann noch gar nicht gestartet bist. Also das war halt dann so eine Geschichte, die mich dann schon traurig gestimmt hat. Viele Leute haben das Laufen für sich entdeckt, weil es gerade zu Beginn der Pandemie die einzige Möglichkeit war, sich zu betätigen, und da kam so eine richtige Laufwelle, aber die konnte eigentlich nicht umgesetzt werden. Und ich glaube, die Marathonläufe, wenn es gegeben hätte, oder die Halbmarathonläufe, die hätten wirklich Rekordteilnehmerzahlen gehabt. Aber es ist halt einfach ein Sport, der momentan nicht in die Pandemie reinpasst. Es gab ja nur ein paar Elite-Rennen in der Leichtathletik über die langen Distanzen. Die haben ja teilweise fantastische Ergebnisse gebracht. Wir hatten gleich Weltrekorde über 5.000 und 10.000 Metern bei Männern und bei Frauen. Aber gut, bei der Elite ist es halt dann auch wieder was anderes, weil die in sehr kleinen Feldern dann auch am Start ist.
Ich habe das dieses Jahr mitbekommen beim Halbmarathon. Der wäre immer, glaube ich, im April gewesen. Und meine Frau ist die letzten 2 Jahre immer mitgelaufen. Und dieses Jahr hat sie gesagt, oh, ich habe so wenig trainiert, diesmal mache ich nicht mit. Aber vielleicht hat sie das ausgelöst. Keine Ahnung.
Ja, und erst fürs kommende Jahr ist der Berliner Halbmarathon ist jetzt schon verschoben von April auf Ende August.
Es ist ja alles sehr, sehr, sehr schräg. Also man kann überhaupt gar nichts planen. Also wenn man im letzten Jahr im März war, dann hat man, oder April, dann hat man vielleicht noch die Perspektive gehabt, naja, im Sommer wird es ja wieder ein bisschen ruhiger und so. Aber im Moment ist es ja vollkommen unmöglich, irgendwie 4, 5 Monate in die Zukunft irgendwas zu planen. Sowohl privat als auch halt sportlich. Und die Frage ist, wie überstehen das solche Sportvereine wie der SC Charlottenburg, wenn die wichtigste Veranstaltung im Jahr ausfällt?
Ja, eben, weil die haben ja auch Angestellte dafür und die sind halt wirklich der Top-Organisator in Deutschland, vielleicht sogar auf der Welt. Und das wäre natürlich unendlich traurig, wenn es das dann nicht mehr gäbe, weil es eben den Verein dann nicht mehr gibt.
Wenn manche Vereine nicht mehr existieren würden, wäre das eigentlich ganz schön, finde ich. Jetzt mal ein bisschen parteiisch. Lass uns über das Halbfinale des Grauens des Jahres sprechen. Und verlegt wurde auch die Fortsetzung der UEFA Champions League. Und um diesem europäischen Großwettbewerb irgendein Ende zu setzen, hat man ein Finalturnier in Lissabon gestartet, Anfang August, glaube ich, war das, in Lissabon, wo quasi in K.O.-Spielen, also ohne Hin- und Rückspiele, ab dem Viertelfinale, glaube ich, war das, oder war es ab dem Achtelfinale? Nee, stimmt, erst gab es noch die Rückspiele der Achtelfinals in den Städten, hat dann Bayern Chelsea und so ausgenockt. Und dann kam das Viertelfinale in Lissabon, da haben die Bayern dann 8-2 gegen Barcelona knapp gewonnen. Aber dann kam es zu diesem grauenvollen Halbfinale, also in sogar beklemmender Erinnerung habe ich das, PSG gegen RBL, also dort der auf der einen Seite der verlängerte Arm Katars im europäischen Fußball und hier die Limonadentruppe aus Fuschel am See mit seiner ostdeutschen Filiale aus Leipzig mit Filialleiter Julian Nagelsmann. Und im Vorfeld war klar, egal wer hier gewinnt, der Fußball und die Fairness haben am Ende verloren. Und ich persönlich war am Ende doch einigermaßen froh, dass dann am Ende nicht PSG oder Leipzig die Champions League gewonnen haben, sondern nur der FC Bayern um seinen kroatischen Starsänger Manuel Neuer. Welche Gefühle haben dich damals beschlichen, als es dann zu dieser Paarung im Halbfinale kam?
Ich könnte jetzt spontan gar nicht mehr sagen, wie das genaue Ergebnis war. Ich habe es, glaube ich, angeschaut, zumindest die zweite Halbzeit. Eigentlich so richtig interessiert hat es mich nicht. Ich habe wohl so aufs Handy geschaut, wie es sich entwickelt. Und ich war eigentlich, mit dem Herzen war ich mehr für PSG, weil ich jetzt erstens, ich finde das Tattoo, ich habe nichts gegen Nagelsmann. Ich fand ihn sehr interessant, als er in Hoffenheim da als junger Trainer angefangen hat. Eigentlich auch sympathisch. Und aber ich mag irgendwie diese verschrobene Art von Tuchel. Also ich finde ihn auch als Figur sehr interessant und finde, dass er, obwohl es jetzt zu Ende gegangen ist, sich da wunderbar geschlagen hat in Paris. Ich habe ihn ein bisschen bedauert mit seinem Mittelfußbruch, wie er da saß, weil ich eben auch meinen Mittelfußbruch hatte vor 9 Jahren und halt weiß, wie eigentlich so ein kleiner Schaden dann so diesen ganzen Bewegungsapparat einschränkt. Ich war dann eigentlich schon mehr für PSG, weil es halt für mich doch noch ein Verein ist, der eine Vorgeschichte hat, bevor da eben die Kataris eingestiegen sind. Ja, und für mich war es in Ordnung. Ich finde, dass es auch zumindest die Mannschaft von Paris ja durchaus eine attraktive Mannschaft ist. Also so Neymar, Mbappé und so. Also ich finde, dass die schon in den sehenswerten Fußball spielen. Und das für mich eigentlich auch klar war, wenn es ein Finale geben soll, das noch einigermaßen ausgeglichen ist, dann muss es Bayern gegen PSG sein und nicht gegen Leipzig. Leipzig hatte übrigens das letzte Bundesligaspiel noch in Augsburg und damals Ende Juni hatte der Nagelsmann noch gesagt, dass man sich schon einiges verspricht für das Finalturnier in Lissabon. Und er hat das auch ganz gut begründet, weil das im Außenseiter, dadurch, dass es kein Rückspiel gibt, eigentlich schon die Möglichkeit eröffnet, die er sonst vielleicht nie bekommt. Also ich glaube, die waren schon realistisch genug, um zu wissen, nachdem ja Timo Werner ihnen nicht mehr zur Verfügung stand und Neuzugänge ja noch nicht verfügbar waren, dass es für sie dort eher schwer wird, weiterzukommen. Und ich glaube, das Halbfinale hat bei denen schon auch eine gewisse Zufriedenheit ausgelöst. Also die hätten nicht in dieses Finale gepasst. Ja, da hat Paris reingepasst, weil die eben einfach ein paar Jahre auch schon mit großer Verzweiflung daran gearbeitet haben, da reinzukommen. Und ja, sagen wir mal, wo es mich jetzt nicht so interessiert hat, dieses Spiel habe ich es dann doch irgendwie dem Tuchel noch gegönnt. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, wie es ausgegangen ist.
Ich glaube, 2-0 für Paris.
Okay. Ja, irgendwie hat man nur dieses 8-2 von Bayern so in Erinnerung behalten von dem Finalturnier, eben weil es so ein außergewöhnliches Ergebnis ist, noch dazu gegen Barcelona und eben halt die Szene, die zum Tor im Finale durch Coman führt. Aber da hat sich auch gezeigt, wenn ich jetzt mal vergleiche, den Champions League-Gewinn der Bayern 2013 und 2020, ja, und obwohl die sportliche Wertigkeit ja durchaus vergleichbar ist, wird man den Kingsley Coman für dieses Tor so feiern und ewig in Erinnerung behalten wie den Robben für sein Tor 2013? Ich glaube es nicht. Das ist einfach Nein. Mit einer ganz anderen Energie verbunden. Ja, und das ist halt doch so. Für die Mannschaft ist es ein vollwertiger Champions League-Titel, aber für alle, die es so halt verfolgt haben, aus der zweiten Reihe ist es doch so eine Champions League Light.
Es ist irgendwie so ein bisschen wie die Mondlandung. Also die erste Mondlandung war für die Menschheit ganz toll, aber die zweite war schon, man weiß gar nicht mehr, wer da überhaupt dann da gelandet ist. Und ja, für die Astronauten selber war das, die dann die zweite Mannschaft waren, die auf dem Mond waren, wahrscheinlich das Größte im Leben, ohne jeden Zweifel. Ja, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, in Zukunft wird es immer mehr zu diesen Konstrukten kommen, die dann ins Finale kommen. Also ich meine, wenn man nicht gerade Alfred Draxler heißt, dann ist man da auch einigermaßen bestürzt, dass es immer wieder zu solchen Paarungen kommen wird. Also man hat sich jetzt dann gewöhnt, dass Chelsea mit dem Geld von Abramovic da oben mitspielt und die nimmt man immer noch als Traditionsverein wahr. Aber jetzt RB Leipzig im Finale, also oder Halbfinale oder vielleicht irgendwann mal eingeritzt in so einen Pokal. Ich tue mich damit immer noch sehr schwer. Also ich werde mich damit nicht anfreunden können. Null.
Ja, geht mir auch so. Und das trägt natürlich auch allgemein zur Entfremdung vom Fußball bei. Also die Champions League wird halt ein sehr junges Publikum an sich binden, das diese Vorbehalte ganz einfach nicht hat. Und auf der anderen Seite werden halt Leute, die den Fußball anders erlebt haben, die werden sich von ihm halt irgendwann mal verabschieden und werden auf Distanz gehen. Und werden sagen, das ist mir ja ganz wurscht, das kommt eh nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen und PTV-Zugang will ich mir deswegen nicht eigens anschaffen. Und die fangen mittlerweile um 21 Uhr an. Ja, wann soll ich das dann noch anschauen? Also ich glaube, dass die Champions League halt zu so einer, irgendwann auch mal zu so einer Nische werden wird.
Und irgendwann wird sie vielleicht zur Super League.
Das kann auch sein, das wäre dann konsequent. Allerdings wäre es dann auch richtig konsequent, wenn die Teilnehmer der Super League aus ihren nationalen Ligen rausgehen würden. Aber ich kann es mir jetzt einfach noch nicht vorstellen, vor allem wegen der Engländer, weil die ja in ihrer eigenen Liga so viel verdienen, dass für die Super League jetzt gar nicht so reizvoll ist, um dafür dann die heimische Liga auf den Opferaltar zu legen. Also da bin ich nur einigermaßen optimistisch, dass diese Entwicklung nicht so schnell kommen wird.
Lass uns von der einen Geisterveranstaltung Champions League Finale in Lissabon zu einer anderen Geisterveranstaltung kommen, nämlich zur geisterhaftesten Geisterveranstaltung des Jahres, so hast du sie genannt. Das Boxturnier, von dem niemand wusste, fand wir hatten es ja vorhin schon, im Plaza Media Broadcasting Center in München statt. Schöner Name und dann auch noch in München, toll. Da fand das Cruiser-Gewichtsturnier der World Boxing Super Series WBSS statt. Nicht nur vom Boxturnier wusste ich nichts, sondern ich habe auch noch nie was von dem Broadcasting Center gehört. Das ist jetzt nicht so besonders, das Broadcasting Center ist bloß, ich hänge mich an diesem Namen so auf. Also ich finde insgesamt klingt das schon, als wenn da überhaupt nichts stimmt. Aber bring doch bitte ein bisschen Licht ins Dunkel. Was ist mit diesem Turnier und dem Finale zwischen dem Letten Mairis Brides und dem US-Kubaner Junil, Dortikos auf sich hat?
Ja, also man muss zunächst dieses Turnier erklären. Dieses Turnier ist tatsächlich was Bedeutsames. Ja. Also das Boxen litt ja in den letzten Jahrzehnten immer darunter, dass es halt sehr viele Weltverbände gibt und die Besten in den Gewichtsklassen sich oft aus dem Wege gegangen sind, weil eben jeder seinen Weltmeistertitel behalten und Weltmeister sein wollte und nicht ohne Gürtel dastehen wollte. Und der deutsche Promoter Kalle Sauerland war da einer der treibenden Kräfte, zu sagen, wir müssen ein Format finden, ein Turnierformat, um in einer Gewichtsklasse mal den Besten zu ermitteln. Und man wechselt da, es gibt seit ein paar Jahren, man wechselt da zwischen den Gewichtsklassen. Man setzt sehr hohe Preisgelder aus, sodass es reizvoll ist. Und dieses Turnier findet jetzt nicht an einem Ort statt, sondern das geht über 1-2 Jahre. Ja, also wir hatten auch schon in früheren Austragungen der World Boxing Super Series, in der es dann um die Muhammad Ali Trophy geht, hatten wir auch schon deutsche Teilnehmer am Start, die aber halt jetzt nicht besonders weit gekommen sind. Im Grunde ist es so, dass die 8 Besten einer Gewichtsklasse halt in einem Viertelfinale, in einem Halbfinale, in einem Finale gegeneinander antreten, mit einem zeitlichen Unterschied. Dieses Finale im Cruisergewicht, das stand schon über ein Jahr lang fest. Und sollte natürlich in großem Rahmen stattfinden. Nur war es eben so, dass dann irgendwann Corona kam und es war halt schwierig, das überhaupt auszutragen. Ja? Erstens wegen der Reisebeschränkungen. Du musst einen, der aus Amerika kommt, musst du nach Europa bringen oder umgekehrt einen aus Europa dann nach Amerika. Du musst einen Austragungsort finden. Das kam dann plötzlich so, dass, also ich kriege immer E-Mails, ich bin in zahlreichen E-Mails-Verteiler zum Boxen. Da gab es dann im Sommer, Herbst, gab es zum Beispiel so virtuelle Turniere, also E-Boxing, wo man dann so einen virtuellen Muhammad Ali gegen einen virtuellen Wladimir Klitschko hat antreten lassen. Also generationsübergreifende Sachen, die habe ich dann immer schnell gelöscht, weil ich es jetzt einfach halt blödsinnig fand. Und es kam auch immer diese World Boxing Super Series. Und ich habe das eigentlich immer so oberflächlich gelesen oder halt auch gleich gelöscht. Und stand dann plötzlich Finale, Final, und auf einmal stach mir das Wort Munich ins Auge. Dachte ich, hey, was ist in München? Und da merkte ich, oh, Finale, das ist ja die Woche. Das ist ja am Samstag, das ist ja in 5 Tagen. Dann war ich jetzt total verlegen, weil mir gedacht habe, jetzt bist du der Boxexperte deiner Zeitung und kriegst nicht mit, wenn das Finale der Muhammad Ali Trophy in deiner Stadt stattfindet. Wo findet es denn überhaupt statt? Ja, dann hieß es eben in diesem Plaza Media Broadcasting Center. Dann habe ich ganz schnell mal den Veranstalter angeschrieben. Ja, ich habe jetzt leider alle Fristen verpasst. Wäre es noch möglich, für ein lokales Medium eine Akkreditierung zu kriegen? Die haben dann freundlich zurückgeschrieben, es wird keine Presse geben. Es wird kein Journalist dort sein. Und ich erhielt aber dann Zugang zur Pressekonferenz und so weiter. Also konnte man dann im Vorfeld was machen über diesen streng geheimen Boxkampf, der wirklich eine sehr hohe Wertigkeit hat. Also es ist wirklich hier der seltene Fall gewesen bei Biris gegen Dortikos, dass der erste und zweite der Weltrangliste aufeinander trafen. Und das Cruisergewicht ist ja so ein Zwischendringgewicht. Das ist also ein Klasse unter dem Schwergewicht. Das geht also bis zu 90 Kilo. Und es gibt ja ab und zu so Karrieren, die in sagen wir, im Halbschwergewicht beginnen und dann über das Cruisergewicht tatsächlich ins Schwergewicht führen. Also David Hay war so ein Beispiel, der dann auch Schwergewichtsweltmeister geworden ist. Der hat zuvor das Cruisergewicht beherrscht. Und Marco Huck hat ja auch mal versucht, aus dem Cruisergewicht raus ins Schwergewicht zu kommen. Ist halt ein bisschen schwierig, wenn du von 90 Kilo kommst und pumpst sie vielleicht auf 96, 97 hoch und triffst dann halt auf einen, der mit Tyson Fury mit 120 im Ring steht und vielleicht noch ein Kopf größer ist. Aber es gibt Karrieren, die im Cruisergewicht beginnen, und eben dem Bridis aus Riga traut man das auch zu, dass er ins Schwergewicht aufsteigt und dort Weltmeister wird. Insofern war es interessant, dann Erster gegen Zweiter aus der Weltrangliste, eine sehr seltene Konstellation. Ja, und eben eigentlich, es war noch ein toller Boxkampf. Und
ging auch über die vollen 12 Runden?
Ging über die volle Distanz, ja. Und eigentlich schon war es das wirklich einen größeren Rahmen verdient gehabt hätte. Und jetzt kommen wir auf dieses Broadcast, Plaza Media Broadcast Center. Also das war halt für mich auch so was ganz Fernes. Ja, dachte, dass das halt irgendwo in so einer volltechnisierten Halle dann da in diesem Mediencluster da in Unterföhring oder irgendwo ist.
Genau, so
vor den Toren, ja. Vor den Toren Münchens, ja. Und bis ich dann eigentlich auch so eher zufällig erfahren habe, hey, ich kenne das ja und ich war da tatsächlich schon. Und zwar trägt dieses Plaza Media Broadcast Center trägt noch einen anderen Namen, das heißt nämlich auch Ziegelei 101. Und das ist eine Halle, ja, die gegenüber der Sport1-Zentrale ist in Ismaning. Und tatsächlich dort, wo der Ring stand, der Boxring, da saßen die Leute in den Sommermonaten beim Doppelpass. Das ist das kleine Podest aufgebaut worden. Also ich war da im Mai, kurz bevor es in der Bundesliga losging, war ich im Doppelpass in der Ziegelei 101. Da fährst du dann mit dem Auto vor. Da steht dann schon eine Dame von Sport1 vor der Halle und sagt, also hier geht's rein. Sie öffnet eine Tür, also die Tür von der Straße, so eine Eisentür, und du stehst schon mittendrin im Fernsehstudio. Das ist ein Raum, der ist vielleicht 200 Quadratmeter groß. Ja. Und das ist ein viereckiger, hoher Raum. Und den haben die einfach umgebaut zu einem, haben sie einfach einen Boxring reingestellt und ein paar leere Stühle davor. Und da saßen ja wirklich, man sieht es ja bei der Boxübertragung, man sieht ja immer hinterm Ring so Köpfe, ja. Ganz wenig. Also nur Kampfgericht.
Und Lichtkegel.
Also da waren keine, so, wirklich, ja, wirklich keine Journalisten, die da sitzen. Und die haben sogar einen Walk-in gemacht. Und wenn man also diese, diese sehr kurzen Wege von der Toilette dann und von den wenigen Räumen, wo man sich da umziehen kann und wo die Maske ist. Wenn man die dann kennt, dann weiß man, was die da alles mit Lichtshow und so dann inszeniert haben, weil eigentlich bei so einem Walk-in, da gehst du halt oftmals so 200 Meter, wenn das irgendwo so jetzt in der Olympiahalle oder in der Mercedes-Benz Arena wäre. Ja. Ja, und hier gehst du halt maximal 20 Meter, bevor du dann am Ring bist. Und das war dann schon. Also mir das dann klar war, dass das in der Ziegelei 101 ist, dann ist diese Illusion hat dann so ein Gesicht bekommen.
Ich habe das gestern mir auch mal angeschaut, das Ganze, nein, nicht den ganzen Kampf, ich habe den Anfang und das Ende angeschaut und mich hat es ein bisschen an etwas erinnert von ganz langer Zeit, also vor, glaube 25, 27, 28 Jahren, da gab es auf Eurosport so eine Wrestling-Sendung, also ein europäisches Catchen und da waren die Wege auch ungefähr genauso lang von Walk-in bis zum Ring und irgendwie hat es mich daran erinnert. Aber es war tatsächlich, haben die das ganz gut umgesetzt. Also es gab diese Lichtkegel, es gab Atmosphäre, man hatte nicht das Gefühl, dass es ein Fernsehstudio ist. Also tatsächlich auch da hat man eine Lösung gefunden, um zumindest den Sport so zu verkaufen, dass man das mit Gewinn gucken kann. Also ja. Für mich als Nicht-Box-Fan war das eine interessante Erfahrung. Und es war auch tatsächlich ein guter Kampf. Ich war überrascht, tatsächlich, dass die beiden schon so alt sind. Die waren ja Anfang, Mitte 30. Ich weiß nicht, wie lange so eine Boxkarriere geht. Und wenn du jetzt sagst, die gehen noch in Schwergewicht vielleicht unter Umständen. Keine Ahnung, wie lange da so eine Karriere dann dauern kann. Aber wirklich.
Man kann schon in die 40er reinboxen. Also es ist mittlerweile nicht mehr unüblich. Also ich glaube, bei Wladimir Klitschko war auch schon so um die 40. Ja, wir haben ja auch den bedauernswerten Firat Arslan, der jetzt gleich schon fast 50 ist und immer noch versucht, Weltmeister zu werden, auch im Cruisergewicht und mittlerweile jetzt halt dann schwer auf die Nuss gerückt. Aber es ist nicht unüblich, ja, also in diesem hohen Alter zu boxen. Gerade dann in den höheren Gewichtsklassen, weil es ja dann nicht so massiv aufs Tempo ankommt.
Also war auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, sich das mal so anzugucken und Stichwort auf die Nuss kriegen. Das finde ich sollte diesmal auch den Querdenker des Jahres. Also 2020, wissen wir alle, geht jetzt als das Jahr der Corona-Leugner, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Rechtsausleger und Schwurbler in die Geschichte ein. Und mitten in diesem Konglomerat der geistigen Umnachtung, der Neonazis, Reichsbürger, Spiritisten, Heilpraktiker und geistig Pulverisierten, habe ich auch noch geschrieben, stieg der Fußballweltmeister 1990, Thomas Berthold, auf die Bühne der Querdenker und sprach vor ein paar wenigen hunderten Vernunftsinsolventen in Stuttgart, von eingeschlossenen Nachbarskindern. Er sprach von einer Neugründung einer Partei, die wählbar sein muss, weil die aktuell nicht wählbar sind. Und allerlei zusammenhangloses Zeug wie irgendeine biologische Infektion, die er mal hatte und das überstanden hat und relativierte oder verharmloste Corona nach allen Regeln der Kunst. Und jetzt im November hat er noch so ein, glaube ich, 15-sekündiges Video hochgeladen, in dem er zu einem Protest in Berlin gegen die, wie er das nennt, Ermächtigungsgesetze aufrief, weil diese die Freiheit und Unversehrtheit der deutschen Häuser heben würden und man damit auch Demokratie und Grundrechte verabschiedet. Man hätte aber schon 2011 skeptisch werden müssen, als Berthold ich habe es mir auch noch angeguckt, ein Premium-Bio-Kokosnuss-Produkt bewarb und seine Frau sagte, mein Mann war Weltmeister und so fit wie damals ist er immer noch, aber zur geistigen Frische trug die Lektüre des Buches Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert nicht wirklich bei. Das ist ein Buch, das Berthold bei bücher.de bewarb und es empfahl. Und dieses Buch enthält rechtsradikale Verschwörungstheorien, ist ein seltsames Pamphlet der rechten Szene. Und bei Thomas Berthold fällt mir immer noch ein, der war ja mal beim FC Bayern und da hast du ja auch eine gewisse Erfahrung. Und ich habe mich gefragt, hat er vielleicht, wenn er so über Isolation redet, einfach viel zu lange isoliert bei den Bayern Anfang der 90er auf der Pressetribüne gesessen oder hat er einen Kopf, Golfball gegen den Kopf bekommen? Hast du eine Erklärung, was mit diesem Mann passiert ist?
Ja, also bei Bayern habe ich ihn nicht erlebt. Das war also vor meiner Zeit als Bayern-Reporter. Aber ein Kollege, der war mit ihm befreundet, weil der auch Golfspieler ist. Also die waren dann öfter zusammen Golf spielen. Und er fand, dass der Thomas Berthold so ganz okay ist. Ich hatte, als ich ihn kennengelernt hatte, auch den Eindruck, das war, als ich zum ersten Mal im Doppelpass war. Ich glaube, das wird ungefähr 2016 gewesen sein. Da war er als Experte damals noch mitten in der Runde und da geht man hinterher ja dann noch immer essen. Und da fand ich ihn eigentlich den nettesten Teilnehmer in dieser ganzen Runde. Mir war das eigentlich auch sympathisch, dass er sich für so eine vegetarische Lebensweise entschieden hat, weil ich auch kein Fleisch esse und wir haben uns da ausgetauscht. Und ich fand ihn eigentlich sehr, sehr interessiert und auch in der Diskussion sehr klar, wie er den Profifußball sieht. Also er hatte da niemanden, auf den er jetzt groß Rücksicht nehmen musste. Also ich fand ihn eher angenehm. Ich kannte auch von einem anderen Kollegen eine Geschichte von früher, von Anfang der 90er Jahre. Da hat der Kollege ihn irgendwie mal was gefragt und der Berthold hat zu ihm gesagt, was wissen überhaupt, was verdienst du, was du im Jahr verdienst, das kostet meine Gürtelschnalle. Also da hat man schon vielleicht einen etwas anderen Berthold gesehen. Ich wusste das mit diesem Buch, das ja indiziert ist, das habe ich jetzt auch erst im Nachhinein erfahren, als es dann halt mit dieser ganzen Querdenken-Geschichte losging. Also, dass der sich auf dieser Schiene rumtreibt, das hat mich schon sehr verblüfft und so erklären kann man sich das ja eigentlich nicht, weil er schießt sich dadurch natürlich auch ab. Ja? Also selbst wenn du so denkst, du musst ja auch dran. Du musst ja auch im Sinn behalten, ja, wie gestaltest du dein Leben künftig? Und sein Berufsleben war eben, dass er als Speaker auftrat zum Thema Weltmeisterschaft 1990 oder wie gestaltet man eine Profikarriere, dass er eine Expertise abgibt, sei es bei Sport 1, sei es im Kicker. Dann war er, ich glaube, auch bei Fernsehsendern, war er bei Europa-League-Spielen im Einsatz. Ja, dadurch schießt du dich aus diesen Positionen, schießt du dich natürlich selber ab. Und da musst du schon irrsinnig überzeugt sein von so einer Geschichte und so wie er redet, ja, so wie er zum Beispiel Karl Lauterbach redet, ja, dass der halt scheiße oder unglücklich aussieht und dass seine erste Frau über ihn irgendwas gesagt hat, so Sachen so ungefiltert zu übernehmen, ja, die werfen halt auf ihn jetzt nicht das Licht, dass es sich bei ihm um besonders reflektierenden oder sehr intelligenten Menschen handeln würde. Also mich hat das wirklich erklärt und überrascht und ich kann es eigentlich nicht erklären, wie man auf diese Theorien dann anspringen kann. Aber ich habe diese Erfahrung auch mit Alexandra Wester gemacht, die ja dann auch mit ihm auf der Bühne stand bei den Querdenkern.
Leichtathletin.
Genau, Weitspringerin. Ich habe über die Anfang dieses Jahres noch eine große Geschichte gemacht, und zwar die trainierte in den USA. Und die hat über eine Crowdfunding-Aktion hat die einen jungen Sprinter aus Gambia. Also sie hat afrikanische Wurzeln und sie war da vor 2 Jahren in Gambia und hat da Sportschuhe, die sie gesammelt hat, in Deutschland hat sie da hingebracht. Und da hat sie eben den besten gambischen Sprinter kennengelernt, der da halt unter sehr nicht leistungsfördernden Umständen da in der Hauptstadt trainiert hat, der irgendwie so, glaube ich, als Ziegenhirte gearbeitet hat, um sich das leisten zu können. Und die hat dann beschlossen, ihm sportlich zu helfen, ihn zu den Olympischen Spielen zu bringen mit einer Crowdfunding-Kampagne, es zu ermöglichen, dass er nach USA kommt und dann den Trainer, ich glaube den früheren Trainer von Ed Moses, dem Hürdenläufer, dass der sich seiner annimmt und man ihn dann halt so olympiareif hintrainiert. Und ich habe über sie eine große Geschichte gemacht und das war im Februar und sie erzählte halt, dass ihr Freund, der Yoshiko Saibu, spielt Basketball und mit dem wird sie gerne zu Olympischen Spielen und mit dem mit dem Sprinter aus Gambia, und den hat sie tatsächlich in die USA geholt. Ja. Hat ihm jetzt mittlerweile auch, dass er von ihr unabhängig ist und von dem Crowdfunding, ein Stipendium besorgt. Also die hat total gute Sachen gemacht. Ich war begeistert davon, dass sie solche Sachen macht, so eigentlich so uneigennützige. Und das war für mich so wahrhaft gelebter olympischer Geist. Und die hat ja bei Instagram um die 65.000 Follower. Und ich habe ihr gesagt, ich finde es auch gut, dass sie das über Instagram forcieren. Und sie hat gesagt, ja, man kann seine Reichweite auch für was Gutes nutzen. Ja, und dann kam Corona und dann habe ich ihr mal eine Mail geschickt. Ich würde gerne mal so wissen, wie jetzt die Geschichte weitergeht. Mit dem Momo Dusei, so hieß dieser Sprinter, und mit ihr, ob sie jetzt in Amerika feststecken. Sie darf jetzt wahrscheinlich gar nicht nach Deutschland reisen, weil sie wollte Ende Mai zur deutschen Meisterschaft rüberkommen. Ja, wie sie das logistisch macht, wie es mit Wettkämpfen aussieht. Und dann hat sie geschrieben, ja, sie meldet sich, und plötzlich erschien dann im Spiegel diese Geschichte, dass sie also Anhängerin der QAnon-Theorie ist. Und da haben wir schon gedacht, na, was ist da passiert? Und dann wurde die Geschichte halt immer wirrer. Ja, und dann hat sie mir nur noch mal angeboten, wir könnten ein Interview machen. Und dann habe ich gesagt, ja, schlagen Sie einen Termin vor. Und dann kam plötzlich halt nur noch eine Pressemitteilung von ihr zu dem Fall mit ihrem Freund, dem Basketballer, der dann bei den Telekom Baskets Bonn entlassen worden ist, nachdem er in Berlin auf dieser Demo war. Ja, und jetzt gibt es jetzt natürlich keinen Kontakt mehr in die Richtung, aber ich habe da habe ich da also so gesehen, also auch in die Scheiße reingegriffen. Also das ist manchmal nicht erklärbar, eine sehr kluge Frau, wie mir schien, sozial engagiert und dann plötzlich auf diesem Trip unterwegs. Also
aber die man nehmen kann ja leider nicht alles erklären. Drogen oder so, die nehmen ja nicht irgendwelche Mittel, nee, und sind dann auf einmal auf diesem Weg. Also ich glaube auch nicht, dass das von sowohl Berthold als auch gerade die beiden, die du jetzt genannt hast, Saibu und Wester, dass die rassistisch motiviert sind, gerade wenn sie selber Schwarze sind. Berthold stand ja auch auf dieser Querdenkerbühne und hat dann Ghana auf der Bühne noch irgendwie geherzt. Und ich glaube, da muss irgendwas mit der selektiven Wahrnehmung aus dem Eigennutz sozusagen, warum ich da hingehe, kollidieren mit der Ausblendung, dass da auch Rechtsradikale mitlaufen. Und ich weiß nicht, was da im Kopf vorgeht, dass man diese Vereinbarkeit hinkriegt. Ich könnte das niemals machen, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich finde die Maßnahmen ungerechtfertigt. Ich finde sie nicht ungerechtfertigt, aber selbst wenn ich das finden würde, ich könnte nicht mit solchen Leuten Schulter an Schulter auf solche Veranstaltungen gehen und für eine gemeinsame Sache protestieren.
Ja, sehe ich genauso. Aber es ist einfach schwer, eine Erklärung zu finden, was dann da passiert ist. Vielleicht sind es irgendwelche Einflüsse im privaten Bereich, jemanden, auf den man hört, der einen starken Einfluss auf ihn hat.
Ja, aber das sind doch so privilegierte Leute. Also Berthold ist meiner Meinung nach sehr privilegiert. Ich würde jetzt bei der Leichtathletin und bei dem Basketballer das ganz genauso sehen. Aber es gibt ja auch Musiker, es gibt prominente Schauspieler, die auf einmal auf so einem komischen Film sind und da in dasselbe Horn stoßen wie Rechtsradikale und Verschwörungstheoretiker und Spiritisten und was weiß ich. Mhm. Ich habe keine Erklärung dafür, wie man seine Karriere derart, wenn man sonst so privilegiert ist, so derart gegen die Wand fährt und eigentlich ein weiteres Engagement in der Zukunft vernichtet, es sei denn, man glaubt daran, dass irgendwann das aktuelle System, die aktuelle Lebensform von einer anderen abgelöst wird. Also da muss eine gewisse Überzeugung dahinter stecken. Aber das, also so fernab von der Realität kann man meiner Meinung nach einfach nicht sein.
Ja, vor allem jetzt, man kann ja vieles kritisieren auf die Wirksamkeit hin. Man kann dann Studien zitieren, ja, aber zum Beispiel jetzt auf den QAnon-Zug aufzuspringen, das ist halt einfach, also dann hat man zu viel schlechte Filme gesehen, ja, also dann schaut man Matrix mit Keanu Reeves an und denkt, das wäre ein Dokumentarfilm, und dann glaube ich, stimmt in der Wahrnehmung was wirklich nicht.
Ja, House of Cards ist ja auch seit Trump eine lächerliche Einschlafserie. Wir bringen jetzt mal das Jahr endlich zum Ende. Irgendwie konnte auch 2020 dir nicht den Humor rauben. Was in dir ist da, was Lebensmut spendet? Was hat dir dieses Jahr gegeben, wo du sagst, das war etwas, was mich optimistisch stimmt?
Also mich selber hat das Jahr so ein bisschen entschleunigt. Das fand ich vor allem in dieser ersten Phase der Ruhe, so März, April, fand ich das sehr, sehr angenehm. Auch diese Stille, die da mal so um einen herum war, ja, dass also mehr Tage sich wirklich wie so konsequent wie ein Sonntag anfühlten. Und ist dann wieder mehr dazu gekommen, jetzt Bücher zu lesen. Also so in dem Bereich, glaube ich, konnte man was Gutes draus machen. Ja, und ich sehe das halt auch für 2021 als Möglichkeit. Also ich denke schon, dass uns diese Problematik noch eine Zeit lang beschäftigen wird, dass wir Sportereignisse haben, die den Zuschauern vor Ort verschlossen bleiben werden. Ich rechne auch nicht damit, dass wir die EM in der Form erleben werden, wie es mal von der UEFA geplant war. Ich gehe mal davon aus, dass es weniger Standorte sein werden. Ja, und vielleicht auch noch so eine Lösung mit Finalturnieren in irgendeinem Cluster. Also ich schreibe gerade eine satirische Vorschau aufs nächste Jahr und da kommt vor, dass das EMN-Turnier in Wuhan ausgespielt wird, weil dort hat man die Infektionszahlen im Griff und man kommt dann ja dem chinesischen Markt entgegen. Gut, in Europa muss man halt ein bisschen anders aufstehen für die Spiele. Ja, ich bin da relativ pragmatisch und ich glaube, dass der Sport sich auch angewöhnt hat, pragmatisch zu sein. Sieht man bei den Sportarten, die er ausgeschlossen haben, dass sie ohne Zuschauer spielen können. Also man hat einen Weg gefunden, das zumindest für eine gewisse Zeit dann zu gewährleisten. Ja, und ich glaube jetzt mit den Impfstoffen, die verfügbar sind, und kann man sich schon eine etwas optimistischere Aussicht jetzt halt gönnen. Ich sehe ja immer, dass die Vernunft dann ein bisschen wieder zunimmt, wenn die Maßnahmen auch verschärft werden und wenn die Zahlen steigen. Also man sieht dann zwar ab und zu aus Skigebieten wieder sehr merkwürdige Szenen, aber ich war jetzt auch über die Weihnachtstage dann wandern in den Bergen, einmal am Alpsee bei Garmisch-Partenkirchen, Greinau, da waren sehr wenige Leute. Und dann in Oberammergau, das normalerweise ja ein touristischer Spot ist, da war ich auf einem Berg oben, dann waren auch relativ wenig Leute dort unterwegs, also vielleicht 10 oder 20 Leuten auf dieser Tour begegnet. Also ich bin da schon einigermaßen optimistisch, dass die Leute sich angemessen verhalten. Man wird dann halt, wenn der Sport wieder in normales Fahrwasser kommt, wird man Bilanz ziehen müssen. Das können wir jetzt heute noch nicht sagen, wie dann die Resonanz sein wird, ob die Menschen bereit sind, den Sport wieder so anzunehmen, wie sie es zuvor getan haben vor der Corona-Krise, oder ob vielleicht doch irgendwas hängen geblieben ist, dass sie sagen, also die Fußballer sind mir zu gierig, das war mir zu wenig Entgegenkommen, zu wenig Verzicht, oder ich finde, dass ich das Stadionerlebnis in dieser Enge und in diesen Massen von Menschen gar nicht mehr brauche. Ja, also es kann durchaus sein, dass wir wieder Zuschauerzahlen erleben, die Stadien im Fußball nicht mehr auslasten oder bei den Hallensportarten. Aber da müssen wir jetzt erstmal mal abwarten.
Also es wird noch nicht alles gut im neuen Jahr.
Nein, davon gehe ich nicht aus. Es ist ja auch die Frage, ob zuvor alles gut war. Also viele sagen ja, sie sehnen sich nach Normalität, aber eigentlich waren doch sehr viele Leute mit der Normalität auch sehr unzufrieden.
Und überfordert mit dem Überangebot.
Ja, richtig.
Was wünschst du dir fürs neue Jahr, so ganz persönlich, neben Gesundheit, was ja klar sein sollte?
Ja, ich wünsche mir, dass ein Buch, das von mir im April rauskommen wird, dass das erfolgreich sein wird. Und
Spoiler.
Das ist, ich glaube, man kann es, ich habe es bisher noch im Grunde geheim gehalten. Aber tatsächlich soll es bei Amazon schon gelistet sein. Also hat bei Twitter schon jemand das Cover reingestellt. Das war jetzt aber jemand, der jetzt keine so große Reichweite hatte. Und aber man kann es dann schon finden. Es wird eine Biografie über jemanden sein aus dem Fußball, der momentan sehr angesagt ist. Und ich bin selber mit großer Neugier an die Aufgabe herangegangen und bin im Zug der Recherche immer neugieriger und überraschter geworden. Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz, ganz interessantes Buch sein wird.
Ich bin sehr gespannt. Ich wollte dir übrigens nochmal für zwei Sachen im vergangenen Jahr danken. Zum einen hast du mir den Eibsee empfohlen und ich war Ende Mai war ich dann da zum Tretbootfahren. Und das war wirklich zauberhaft. Das war wirklich wunderschön. Ich kann es nur jedem empfehlen. Damals war es aber schon brechend voll dort. Also an diesem ganzen Parkplatz direkt an der Seilbahn. Aber Eibsee, ein Traum. Und das Zweite ist, ich habe mir im Sommer als Ferienlektüre für meinen einzigen Sommerurlaub in der Provence, habe ich mir tatsächlich dein Uli Hoeneß Buch dann nochmal reingezogen. Und wirklich, wirklich sehr, sehr spannende Biografie und die auch die Ambivalenz dieses Mannes nochmal aufführt. Und ja, tausend Dank auch dafür.
Ja, danke dir für das Lob und die Empfehlung.
Ja, also Leute, kauft das Buch und kauft auch Eiszeit. Ne? Wie hieß es mit Rick?
Ja, Eiszeit.
Eiszeit, genau. Wart ihr in der Spiegel Top 10 oder so, ne?
Ja, wir waren tatsächlich Platz 9 und Platz 8 und dann sind wir mal für zwei Wochen draus gewesen und dann sind wir nochmal reingekommen auf 17 und 19.
Aber ihr habt jetzt den Aufkleber auf dem Buch, das ist super.
Wir haben einen Aufkleber auf dem Buch und ich habe es ja gesehen bei der Amazon-Listung, also auf dem Cover des neuen Buchs, dass auch Spiegel-Bestseller-Autor steht. Also das wird man oft, wenn man das einmal ist, ist es so wie Olympiasieger. So darf man sich dann immer, Thomas Berthold ist dann auf ewig Weltmeister und ich bin, dank Rick Goldmann bin ich dann jetzt auf ewig Spiegel-Bestseller-Autor.
Meine Damen und Herren, Sie hatten jetzt das Vergnügen, etwa anderthalb Stunden dem Spiegel-Bestseller-Autor Günther Klein zuzuhören. Im Nebenberuf ist er dann noch irgendwie noch Journalist beim Münchner Merkur und Alpinist ist er auch noch. Günther, ich danke dir sehr für die Zeit heute und wünsche dir ein gesundes neues Jahr. Pass auf dich auf, sei weiter so humorvoll und animierend und ich hoffe, dass wir uns in einer der nächsten Sendungen im nächsten Jahr wieder hier zusammenfinden werden.
Ja, ich danke dir für die Einladung, Martin. Es hat wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, es war schon so drittes ausgefallenes Sportstudio.
Das zweite.
Was, das zweite?
Ja, kommt mir auch schon so oft vor.
Ja, und wahrscheinlich wird es nicht das letzte gewesen sein. Und ich bin dann immer ganz gerne zu Gast bei dir.
Danke sehr. Ja, dann haben wir jetzt ein Date für Ende Dezember nächstes Jahr. Wunderschön. Und auch diese Sendung wurde wieder dem wunderbaren Werner Schneider gewidmet, der jetzt irgendwo auf einer Wolke sitzt und denkt, die zwei Vögel, was machen die nur mit meinem Lebenswerk? Na gut. Dich findet man als Gück, oh Gott, welche Zahl war das?
62.
Gück 62 bei Twitter und uns findet man bei Plattsport bei Twitter und Facebook, Instagram und irgendwas. Und wenn ihr wollt, bei Apple Podcast bewertet doch mal endlich wieder diesen Podcast. Gab schon lange keine Bewertung mehr. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und schaut zu, dass ihr 2020 schnell vergesst und verarbeitet. Und wir hören uns dann bald, sehr bald wieder. Danke, Günther, und danke, liebe Leute, fürs Zuhören. Ciao.
Plattsport. Das ausgefallene Sportstudio.